HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Und wer es in Kassel nicht glaubt, möge um 8.14 Uhr auf dem Bahnhof erscheinen und dem durchfahrenden oder wohl auch anhaltenden Zug zuwinken.
Baureihe 646, Stadler. Diese Bauart mit mittlerer Maschinendrehgestell ist sehr typisch.
Wir fahren jetzt wieder zurück aufs Hauptgleis und dann rückwärts hinter ihm her.
Augenblick mal.
Man kann eine so gewaltige Kraft nur aufhalten, wenn man sie am Schwanz packt. Bumm, festhalten und zurückreißen.
Wir können ihn nicht so einfach einfangen. Wenn er entgleist, entgleisen wir auch.
Die mussten von bewaffneten Kräften teilweise zurückgehalten werden. So groß war die Begeisterung über Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampfkraft.
Der ICE hat auch seine Probleme. Da schlich sich immer mehr die Unpünktlichkeit ein.
Ich weiß nicht, ob ich in Tebritz aussteigen soll oder in Teheran. Das entscheide ich in den nächsten 40, 50 Stunden.
Dass ein Zug von Kassel da in diese Fernen fährt, Karlsruhe, Basel und so weiter.
Ich habe Wildschweine neben dem Zug rennen sehen und ich habe einen großen Adler fotografiert. Deshalb mag ich das.
Tja, so viel kann in einem Zug geschehen, wenn er denn mal abfährt. Ein Flirt mit einem gut aussehenden Fremden gegenüber. Ein Mord, der vertuscht werden muss. Eine defekte Aircondition, die in glühender Sommerhitze ausfällt und wir können im ICE nicht die Fenster öffnen. Oder Offiziere, die in einem Waggon ihre militärische Kapitulation unterzeichnen müssen. Das alles und sehr viel mehr kann in einem Zug passieren. Und ist auch schon passiert, seit die erste Eisenbahnstrecke am 27. September des Jahres 1825 in England eröffnet wurde. Die war 35 Kilometer lang und damit weit kürzer als die Strecke zwischen der nordkoreanischen Hauptstadt und der chinesischen. Auf dieser Route dampfte nämlich gerade der Little Rocket Man Kim Jong-un mit seiner Entourage in einem Sonderzug nach Peking. Irgendwo versteckt in den 21 Waggons, in die keiner mal einen schnellen Blick reinwerfen konnte, weil die Scheiben getönt sind. Und als er dann im Hauptbahnhof in Peking einfuhr, sagte dort gewiss jemand, der Zug kütt, nur eben auf Mandarin, was wir leider nicht beherrschen, weshalb wir für unsere heutige Ausgabe des Tags die kölsche Variante wählten. Der Zug kütt, Weltgeschichte auf Schienen, die Politik und der Zug. Das ist nämlich ein sehr spannendes Kapitel in der Erzählung über die Eisenbahn. Sie, die ja eine der umwälzendsten Erfindungen aller Zeiten ist und die bis heute Länder und Kontinente verbindet. Auch Peking und Pyongyang. Eine Strecke, die, wie unser Korrespondent Steffen Wurzel aus eigener Anschauung weiß, landschaftlich sehr abwechslungsreich ist, wenn man nicht hinter getönten Scheiben sitzt oder vor dem Laptop.
Eine Reise von Pyongyang nach Peking ist eigentlich einfach zu bewerkstelligen, mit einem nicht einmal zweistündigen Flug übers Gelbe Meer und die Bohai-Bucht hinweg. Doch Nordkoreas Machthaber fahren traditionell gerne Zug. Das zieht sich. Zum einen, weil das Gelbe Meer relativ kompliziert umfahren werden muss, vor allem aber, weil die nordkoreanischen Regierungszüge nur langsam unterwegs sind. Ein Reporter der Zeitung Guardian nannte einmal eine Normalgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde. Jeder Regionalexpress zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Altenbeken ist schneller unterwegs. Spannend und abwechslungsreich ist die Zugstrecke von Pyongyang nach Peking aber allemal. Nordkorea selbst ist grün und eher dünn besiedelt. Interessant wird's dann ab der Grenze zu China. Über den Grenzfluss Yalu gibt es nur sehr wenige Brücken. Die alles entscheidende Eisenbahnbrücke verbindet die nordkoreanische Stadt Sinŭiju mit der Stadt Dandong auf chinesischer Seite. Der Fluss Yalu ist hier sehr breit. Mit fast einem Kilometer Länge ist die Brücke entsprechend lang. Offiziell heißt sie chinesisch-koreanische Freundschaftsbrücke. Besonders spektakulär ist eine Fahrt über diese Brücke bei Nacht, denn während in Nordkorea nachts fast kein Licht brennt, ist das chinesische Dandong grell erleuchtet. An der Uferpromenade des Flusses reihen sich Restaurants, Geschäfte und unseriöse Karaoke-Bars aneinander, allesamt mit grellen Neonlichtern geschmückt. Größer könnte der Kontrast zum armen Nordkorea nicht sein. Weiter geht's Richtung Nordwesten durch die chinesische Provinz Liaoning und dann südwestlich weiter auch schon auf Peking zu. Hier wird es dann sehr industriell und dicht bebaut. Kim Jong-uns Zug ist angeblich mit aufwendiger Unterhaltungselektronik ausgestattet. Möglicherweise saß Nordkoreas Machthaber also während der gesamten Zugfahrt einfach vor der Glotze. Eigentlich schade, denn aus dem Fenster schauen lohnt sich in China.
Was der nordkoreanische Machthaber auf seiner mehr als 30 Stunden dauernden Zugfahrt gesehen hat, wir wissen es nicht. Aber warum er nicht wollte, dass er als Passagier erkannt werden würde, darüber hat der Nordkorea-Fachmann der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung so seine Vermutung. Hans-Joachim Schmidt, die geheime Zugfahrt als Ausdruck von Verfolgungswahn, ist das das?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Es hat früher schon Anschläge gegen die Herrscher in Nordkorea gegeben, darunter auch gegen den Vater von Kim Jong-un. Bei einer Rückreise von China soll es angeblich einen Anschlag auf die Bahnstrecke gegeben haben. Der Anschlag ging schief, aber ich denke, das ist mit einer der Gründe, warum man diesen Besuch vorher geheim gehalten hat und die Chinesen ihn erst gemeldet hatten, nachdem Kim Jong-un schon zurückgekehrt war.
Ist das der einzige Grund für diese Geheimhaltung?
Ich denke schon. Hauptsächlich geht es um den Schutz des Führers. Wie gesagt, die nordkoreanische Führung hatte in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht und das soll zusätzlich dem Schutz dienen. Sie sehen das auch daran, dass der Zug meistens einen Vorzug hat und auch einen Nachzug hat, um den Führer besonders zu schützen.
So ist das eben in autoritären Regimen. Und was wollte Kim Jong-un in Peking? Der kam ja sicher nicht zum Rundgang durch die verbotene Stadt.
Das sicherlich nicht. Zum einen hat er etwas gut zu machen, denn er hat ja seinen Onkel ermorden lassen, der mit die besten Beziehungen Nordkoreas zu China hatte. China hat daraufhin versucht, wenigstens einen Teil seiner Mitarbeiter zu schützen. Da musste also Kim Jong-un etwas gut machen. Zum Zweiten hatten die Chinesen der nordkoreanischen Führung klar signalisiert, Kim Jong-un darf nur kommen, wenn er tatsächlich zur Denuklearisierung bereit ist. Das hat er ja mit seiner Neujahrsrede verkündet. Und insofern bestand nun auch die Möglichkeit, tatsächlich zu diesem Treffen zu kommen. Drittens diente dieses Treffen aber auch dazu, China wieder in die Sechs-Mächte-Gespräche einzubinden. Denn China hatte nun schon Angst, dass aufgrund der Annäherung zu Südkorea und den USA es möglicherweise bei künftigen Gesprächen links liegen gelassen wird.
Herr Schmidt, wahrscheinlich wird es im Mai Gespräche zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem nordkoreanischen Machthaber geben. Erstmals treffen die persönlich aufeinander. Wenn es soweit kommt, hat sich Kim Jong-un also dafür hauptsächlich Rückendeckung in China geholt?
Das ist völlig richtig. Ich denke, er wird seinen Verhandlungsansatz mit der chinesischen Führung diskutiert haben. Er wird China auch zugesichert haben, dass er möchte, dass China an den Gesprächen künftig auch teilnimmt und seine Position unterstützt. Zum Dritten wird es sicherlich auch um die Aufhebung von Sanktionen gegangen sein, wenn Kim Jong-un sich kompromissbereit zeigt. Und viertens auch um Sicherheitsgarantien, die China ihm gewähren könnte, sollte er tatsächlich auf Nuklearwaffen verzichten.
Aber zeigt dieses Treffen nicht auch, was Kim Jong-un und sein Vater, was dieses Regime tun konnte und kann, geht ohne China nicht?
Letztendlich ja. Denn China ist die Sicherheitsgarantie für die Existenz Nordkoreas. Chinas wichtigstes außenpolitisches Ziel im Zusammenhang mit Nordkorea ist die Stabilität des Regimes und erst an zweiter Stelle folgt die Denuklearisierung. Und vor diesem Hintergrund war der Besuch für beide Seiten sehr wichtig.
Würden Sie daraus schließen, dass die Raketenabschüsse, die ja zu so viel Verdruss, zu Sanktionen und wirklicher Kriegsgefahr geführt haben, von China gedeckt waren?
Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Also China hat zumindest nach außen hin klar diese Tests verurteilt, weil sie waren ja völkerrechtswidrig. Ganz klar gegen die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates. Insofern musste sie China verurteilen, ob es unter der Hand stillschweigend eine gewisse Zustimmung zu diesen Tests, zumindest bei einem Teil der Chinesen und auch der chinesischen Regierung kam. Das wissen wir nicht genau, kann aber durchaus möglich gewesen sein.
So, nun wollen sich Donald Trump und Kim Jong-un treffen, möglicherweise in Schweden. Was könnte denn dabei rauskommen? Sie sagen immer Denuklearisierung. Heißt das, alle Atomwaffen, welche immer auch und wie viel der nordkoreanische Diktator haben mag, die werden dann offiziell verschrottet und zwar belegbar und überprüfbar durch die Weltöffentlichkeit?
Das ist genau die Forderung der Amerikaner. Die Amerikaner wollen die vollständige, verifizierbare, also überprüfbare nukleare Abrüstung Nordkoreas und zusätzlich auch die Abrüstung der Langstreckenraketen Nordkoreas, um damit eine Bedrohung für sich und ihre Verbündeten zu verhindern. Umgekehrt muss man allerdings klar darauf hinweisen, versteht Nordkorea unter Denuklearisierung nicht das Gleiche wie die USA. Sie wollen zunächst vorrangig Sicherheitsgarantien, einen neuen Friedensvertrag mit den USA und in der Waffenstillstandsvereinbarung ist ausdrücklich geregelt, dass im Falle eines Friedensvertrages alle amerikanischen Truppen von Korea abziehen müssen. Sollten das die USA nicht tun, stellt sich natürlich die Frage, wird Nordkorea wirklich bereit sein, alle seine Atomwaffen überprüfbar zu vernichten? Und das ist eine der großen Fragen, die sich bei künftigen Verhandlungen stellt.
Ein Sonderzug mit Kim Jong-un auf dem Weg zum Rendezvous mit der Weltpolitik. Erläuterungen des Nordkorea-Fachmannes Hans-Joachim Schmidt. Angeblich wurden rund um die Eisenbahnbrücke zwischen Nordkorea und China die Hotels geräumt. Was, als der nordkoreanische Zug mit dem Diktator an Bord darüber rollte? Ein rabenschwarzer Tag für die Trainspotter beiderseits der Grenzen gewesen sein muss. Für all jene, die Zügen mit Kameras auflauern, um Bilder für die Ewigkeit zu schießen. Es gibt diese Eisenbahnfans übrigens nicht nur in Asien, sondern auch in Hessen.
Noch ist alles ruhig. Eisenbahnfan Ulrich Huckfeld holt schnell seine Sachen aus dem Rucksack.
Die hätte ich jetzt eh rausgenommen, um in Bereitschaft zu sein, wenn irgendwas kommt. Also das ist ja ein spezieller Fotorucksack. An der Seite ist dann das Wesentliche, sind dann die Kameras. Kameras mittlerweile.
Früher war es nur eine Kamera, aber jetzt hat Huckfeld zwei oder drei am Start und mehrere Objektive. Bereit sein ist halt alles. Eisenbahnfotografen müssen schnell sein. Kaum hat Huckfeld eine Kamera in der Hand, hört er was.
Augenblick mal.
Er wirft sich in Positur. Von dieser Brücke in Kassel hat er einen schönen Blick auf die Bahnstrecke. Ein Intercity fährt vorbei. Ruckzuck hat Huckfeld die Fotos im Kasten. Welcher Zug es war, auch das weiß er. Der IC nach Köln. Möglich macht es der DB-Fahrplan. Er hat ihn immer dabei.
Entweder habe ich das in dieser Papierform oder ich habe es auf dem Mobiltelefon.
Ulrich Huckfeld fotografiert seit über 40 Jahren Züge. 1971 studierte er Chemie, da besuchte er eine Ausstellung mit Lokomotiven.
Und dann hat es mich halt irgendwo gepackt, kann man ja relativ zügig dann gepackt.
Später wurde er Beamter des Landes Hessen, aber sein Hobby ließ ihn nicht los. Technik, die begeistert. Für Huckfeld gilt das wortwörtlich. Bahntechnik ist seine Leidenschaft. Schon wieder kommt ein Zug.
Regionalexpress aus Korbach.
Mit geübtem Kennerblick mustert er die vorbeifahrende Lok.
Baureihe 646. Baureihe 646. Stadler. Diese Bauart mit mittlerem Maschinendrehgestell ist sehr typisch.
Manchmal ist Huckfeld tagelang unterwegs, um Züge zu fotografieren. In Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Meine Frau macht das mit. Sie ist von Haus zu Haus etwas gewohnt. Ihr Vater war Lokführer, aber das war nicht der Grund. Sie war Chemielaborantin im Nachbarlabor.
Ulrich Huckfeld postet seine Fotos im Internet. Manche werden auch in Magazinen und Büchern veröffentlicht. Für ihn steht aber der Spaß im Vordergrund und die Vorfreude beim Warten auf den richtigen Moment.
Ein Bericht von Jens Wellhöhner.
I got a gal in Dallas, way back when I go through. I got a gal in Tulsa, that I toot my whistle to, say I do. I got 'em all over the land.
I'm a locomotive man. Left my heart in Omaha, Omaha, and I never did quite get it back. I got a Sioux in Sioux City, waiting by the railroad track, keeps her money in a tater sack.
Und das war Johnny Cash, mit dem wir hier gerade im Zug saßen. De Zug kütt, Weltgeschichte auf der Schiene. Thema der letzten Ausgabe des Tags in H2 vor den Osterfeiertagen. Weltgeschichte wurde auch am 11. November 1918 in einem stehenden Salonwagen bei Compiègne geschrieben, im Norden Frankreichs. Dort unterzeichneten die Deutschen den Waffenstillstand mit den beiden Westmächten, Frankreich und Großbritannien, im Ersten Weltkrieg. Ulrich Pfeil, Professor für Deutschlandstudien an der Université de Lorraine. Guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Warum war das dort?
Ja, Compiègne war natürlich auch eine sehr symbolische Stadt. Es war eine der drei großen königlichen oder kaiserlichen Residenzen neben Versailles und Fontainebleau. Also ganz, ganz verankert also sagen in der französischen Geschichte. Und dann war das französische Hauptquartier vom Herbst 17 bis zum März 18 auch in Compiègne, ging dann allerdings nach Provins. Es war ja damals so, dass der Maréchal Foch diesen Eisenbahnwaggon schon vorher hatte, sozusagen als Bürowaggon und damit auch sozusagen hin und her fuhr, wo er sein musste. Und dann war natürlich dann Compiègne eine sehr für Frankreich symbolische Wahl, dass man das dann hier diesen Waffenstillstand unterzeichnete.
Es gibt ein berühmtes Foto von der Unterzeichnung des Waffenstillstandabkommens. Da stehen die deutschen Unterzeichner am Tisch, einige ihrer Gegner aber sitzen. War das als Demütigung gedacht?
Das war natürlich eine Form der Demütigung, eine Form der Revanche natürlich auch. Man muss diese ganze Zeit ja, denke ich, unter diesem Stichwort Revanche verstehen. Frankreich hatte 1871 Elsass-Lothringen, genauer Elsass-Moselle, an Deutschland abtreten müssen. Da gab es dann immer wieder in Frankreich über die ganzen Jahre die Bemühungen, dass man die Erinnerung an das französische Elsass, an die französische Moselle aufrechterhält. Und damit war natürlich auch dann der Waffenstillstand im November 18 eine Form der Revanche und natürlich dann auch einige Monate später die Unterzeichnung des Friedensvertrages in Versailles. Auch das natürlich eine Form der Revanche, weil 1871 im Zuge des deutsch-französischen Krieges das deutsche Kaiserreich im Schloss von Versailles verkündet wurde, also in dem Schloss, in dem Ludwig der 14. vorher sozusagen gesessen hatte, einige Jahrhunderte vorher. Also man war in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten immer stets bemüht, sozusagen über Symbolik auch diese Erbfeindschaft aufrechtzuerhalten. Und das ging dann natürlich auch nach dem Ersten Weltkrieg weiter, in der Zwischenkriegszeit. Und da wir nun schon über Compiègne sprechen, ist es natürlich auch kein Zufall gewesen, dass Hitler dann 1940 am 22. Juni den Waffenstillstand mit Frankreich wieder in diesem Eisenbahnwaggon hatte unterzeichnen lassen. Er hat ihn extra noch wieder geholt. Er wurde, um die Franzosen auch wieder zu demütigen, in dem Moment nach diesem schnellen Sieg im Mai, Juni 40 gegen Frankreich und dann ja auch, jetzt geht er weiter mit diesen Demütigungen, dieser Eisenbahnwaggon wurde dann nach Berlin gebracht, stand vorm Dom in Berlin und wurde den Leuten, den Deutschen, den Berlinern gezeigt, sozusagen als eine Form natürlich wieder der symbolischen Sieges. Also wir sehen hier, wir könnten noch andere Beispiele bringen für diese ganze Symbolik der Erbfeindschaft.
Es musste dann noch ein Zweiter Weltkrieg beginnen und enden, ehe aus den Feinden von gestern die Freunde von heute wurden. Was verband denn die beiden Aussöhner, die hier am besten bekannt sind, den Franzosen Charles de Gaulle mit dem Deutschen Konrad Adenauer? War das die Kriegserfahrung?
Es war sicherlich die Erfahrung oder die Erinnerung an drei deutsch-französische Kriege, 78, 71, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Auch diese Erfahrung dieser Kriege hat beide sicherlich dazu gebracht, dass sie, aber auch andere Gruppen der Bevölkerung, dass sie mit diesem Satz "Plus jamais ça, nie wieder sowas" sich jetzt daran machten, relativ schnell nach dem Krieg, sagen auch moralisch oder mental zu demobilisieren. Es ging nicht nur darum, dass man am 8. Mai 45 ja auch in Reims, das ist natürlich auch wieder eine sehr symbolische Stadt für die Westfront, den Waffenstillstand unterzeichnete, aber es begann dann eigentlich sehr schnell, gerade auch in der Zivilgesellschaft, gab es Männer, meistens waren es Männer, wie man damals sagte, mit gutem Willen, die sich jetzt daran machten, dieses deutsch-französische Verhältnis zu verändern, in den Köpfen der Menschen etwas zu verändern. Deswegen, wir müssen ja sehen, dass Adenauer und de Gaulle eigentlich erst 58, als de Gaulle zurück an die Macht kam, dann diese deutsch-französische Beziehung in die Hand nahmen. 62, auch das wieder symbolisch, die Messe in der Kathedrale von Reims, wo beide sozusagen so sitzen wie ein Ehepaar, und dann einige Monate später der Élysée-Vertrag im Januar 63. Aber in diesen Jahren von 45 bis 63 hatte sich viel getan schon in den deutsch-französischen Beziehungen. Die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und Montbéliard im Jahre 50. Es gab schon gleich nach 45 Begegnungen zwischen französischen und deutschen Jugendlichen. Also hier wurde auf der Ebene der Zivilgesellschaft sozusagen das Feld bereitet, um dann für Adenauer und de Gaulle sozusagen dann diesen Weg zur, wie sie es nannten, Versöhnung zu gehen.
Und 100 Jahre nach dem Waffenstillstand aus dem Ersten Weltkrieg stehen Züge in Paris, der TGW einträchtig neben dem ICE, und die Verbindung zwischen beiden Ländern wird auch durch Züge oder Trambahnen symbolisiert. Was heißt das?
Das heißt, dass sagen wir Brücken, auch Eisenbahnbrücken über den Rhein gebaut worden sind in den letzten Jahrzehnten. Sie haben es angesprochen, es gibt die Verbindung natürlich von Paris über Saarbrücken, Mannheim, Frankfurt im TGV oder ICE. Es gibt die Verbindung von Paris, Straßburg, Stuttgart, München. Das sind die großen Verbindungen, die in den letzten Jahren gebaut worden sind. Auf kleinerer Ebene gibt es schon länger eine Straßenbahn zwischen Saarbrücken und Sarreguemines, wo man also gar nicht mehr merkt, dass man über die Grenze fährt, im Nordelsass, Weißenburg genauso. Und sicherlich die größte Symbolik hat die vor einigen Monaten eingeweihte Straßenbahnlinie Straßburg-Kehl über den Rhein, eine Verbindung, die es bis zum Ersten oder bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gab, die es dann nicht wieder gab. Also hier sehen wir, dass sozusagen auch über diese Symbolik der Eisenbahn, der Brücken, diese deutsch-französische Kooperation in vielen Bereichen funktioniert hat. Wir müssen uns auch vorstellen, der französische Zug und der TGV und der ICE haben eine andere Technik. Ja, nehmen wir es mal, man hat unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Interessen teilweise. Trotzdem gelang es, die beiden unterschiedlichen Techniken dann doch für eine gemeinsame Eisenbahnstrecke so anzupassen, dass diese Züge fahren. Und so kann man sicherlich auch in gewisser Weise die deutsch-französischen Beziehungen verstehen. Es gibt unterschiedliche Interessen häufig, aber es ist das Geheimnis vielleicht dieser deutsch-französischen Beziehung, dass man trotz unterschiedlicher Interessen immer wieder dann auch den Konsens in der Vergangenheit gefunden hat. Und wenn man momentan in die Presse guckt, dann sieht man ja auch, dass Emmanuel Macron wartet und gewartet hat, dass nun endlich eine Bundesregierung existiert, damit man nun auch hier wieder gemeinsame Interessen definieren kann, Kompromisse finden kann.
Ulrich Pfeil, besten Dank für das Gespräch. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie es aus Ihrem Urlaub mit uns geführt haben. Sie hören H2 der Tag, Weltgeschichte auf Schienen. Und hier ist noch einer, der mit dem Zug seinem Rendezvous mit der Weltgeschichte entgegenratterte. Und auch da spielte der Generalstab des Deutschen Kaiserreichs eine entscheidende Rolle. Lenin im Zug von Zürich nach St. Petersburg mitten im Ersten Weltkrieg.
Ich bin hier, ich bin hier.
Die Revolution nicht nur in Russland wollte Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, sondern die Weltrevolution. Überall sollten die rechtlosen Arbeiter vom Joch der Herren befreit und die Machtverhältnisse umgekehrt werden. Eine gewaltige Aufgabe, die Lenin nahezu 30 Jahre lang unterwegs sein ließ, davon 15 im Ausland, als Immigrant. In schäbigen kleinen Mietwohnungen oder Pensionen hat der gelernte Jurist Zeit seines Lebens gehaust und gearbeitet in öffentlichen Bibliotheken oder in der Eisenbahn. Zwischen Kasan, Petersburg, Ufa und Moskau. Zwischen Berlin, Brüssel, Paris, Prag, London, Capri, Krakau, Wien und Zürich. Im Zug bereitete er sich auf Vorträge vor, tüftelte Strategien aus und entschied, wie, welche Partei, welcher Genosse oder Sympathisant für seinen, den Leninschen Weg, einzusetzen, auszunutzen war. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs befindet sich der Emigrant Lenin im österreichischen Galizien. Dort wird er der Spionage für Russland verdächtigt. Er, der Feind der Autokratie, dem doch nichts ferner liegt als die Verteidigung des Zarenreichs. Aber das wissen die österreichischen Galizier nicht und so muss Lenin fort. Auf Vermittlung eines Schweizer Nationalrats erhält Lenin die Aufenthaltserlaubnis für die neutrale Schweiz. Dort, in Zürich, überrascht ihn 1917 die schier unglaubliche Nachricht, dass in Russland die Revolution ausgebrochen ist, die Februarrevolution. Natürlich muss er auf der Stelle zurück nach Petrograd, vormals Petersburg, um seine Version von einer Revolution durchzusetzen. Aber wie? Frankreich, England sind mit dem zaristischen Russland verbündet. Deutschland ist Kriegsgegner. Doch um den Zaren zu schwächen, unterstützt das Auswärtige Amt die Partei der Bolschewiki. Lenin weiß das. Nun nutzt er seine schweizerischen Sozialistenfreunde, um von den Deutschen die Transiterlaubnis zu bekommen, quer durchs Reich nach Schweden. Und die Deutschen, durch die Kriegserklärung der USA mehr denn je in Bedrängnis, sehen den eigenen Nutzen. Ich würde die Bitte der russischen Immigranten erfüllen, sagt Kaiser Wilhelm, wenn diese im Gegenzug für einen sofortigen Friedensschluss eintreten. Dass Lenin um der Weltrevolution willen den Friedensschluss verzögern wird, bindet er den Deutschen nicht auf die Nase. Der Deal kommt zustande. Am 9. April 1917 um 3.10 Uhr verlässt ein Zug mit Lenin und seiner Frau Nadjezhda Krupskaja und einer Reihe gleichgesinnter russischer Emigranten an Bord den Zürcher Hauptbahnhof. In Gottmadingen besteigen sie den deutschen Sonderzug. Krupskaja und Lenin bekommen ein kleines Abteil für sich, damit Lenin arbeiten kann. Am Abend des zweiten Reisetags trifft der Zug in Sassnitz auf Rügen ein, wo die Russen die Fähre nach Schweden besteigen, um nach fünftägigem Aufenthalt in Stockholm mit Empfängen und Feiern nach Russland weiterzureisen. In Petrograd auf dem Bahnhofsvorplatz hält Lenin vor begeisterten Massen seine erste Rede im nachzaristischen Russland. Er schließt mit dem Satz, es lebe die sozialistische Weltrevolution. Den legendären Leninschen Eisenbahnwaggon hat man bis vor einigen Jahren in Sassnitz besichtigen können. Nach der Wende wurde er verschrottet. Was für ein spannendes Kapitel aus der Weltgeschichte auf der Schiene. Erzählt von Gisela Erbslö.
Eisenbahngleichnis. Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Wir packen aus, wir packen ein, wir finden keinen Sinn. Wo werden wir wohl morgen sein? Der Schaffner schaut zur Tür herein und lächelt vor sich hin. Auch er weiß nicht, wohin er will. Er schweigt und geht hinaus. Da heult die Zugsirene schrill. Der Zug fährt langsam und hält still. Die Toten steigen aus. Ein Kind steigt aus, die Mutter schreit. Die Toten stehen stumm am Bahnsteig der Vergangenheit. Der Zug fährt weiter. Er jagt durch die Zeit und niemand weiß, warum. Wir reisen alle im gleichen Zug zur Gegenwart in spe. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir sitzen alle im gleichen Zug und viele im falschen Coupé.
Erich Kästner und sein Eisenbahngleichnis. 1825 fuhr die erste Lok auf der ersten Eisenbahnstrecke und die neue Technik revolutionierte die Welt. Sie verband Länder und Kontinente und brachte Menschen zusammen. so wie der Film. Und deswegen war es nur folgerichtig, dass Züge in dem revolutionären Medium Film eine wichtige Rolle spielten und immer noch spielen, weil beide, der Film und der Zug, Tempo, Ortswechsel und Bewegung brauchen, um zu wirken. Ulrich Sonnenschein.
Seid ihr soweit? Eins, zwei, drei.
Mit einem zünftigen Ritual wird der leidenschaftliche Lokführer Ott Horten nach 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Nun muss er dafür sorgen, dass sein Leben nicht aus der Bahn gerät. Unendliche Schienen, dampfende Lokomotiven, vorbeieilende Landschaften, das sind Motive, die das Kino liebt. Vielfältig sind die Liebeserklärungen an die Eisenbahn, die schon 1896 mit den Pionieren des Films, den Brüdern Lumière, beginnen und mit dem jüngsten, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, noch lange nicht enden. Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat Auguste, mehr zeigt der Kurzfilm von Louis Lumière nicht und ist doch zukunftsweisend für die ganze siebte Kunst. Ein Meister der Zuginszenierungen ist Alfred Hitchcock. Er lässt Züge durch viele seiner Filme fahren, Eine Dame verschwindet oder Der Fremde im Zug. Doch in keinem Film ist der Schnitt gewagter als in Der unsichtbare Dritte. Dort wird eine Frau, die an einer Klippe hängt, von Cary Grant mit einem Ruck direkt ins Stockbett eines Schlafwagens katapultiert und sie küssen sich. Dann sieht man den Zug in einen Tunnel rasen. Das war sprühende Erotik zu Zeiten des Production Code. Direkter und dramatischer hingegen geht es bei Tony Scott zu. In seinem Film Unstoppable, außer Kontrolle, rast ein unbemannter Zug voller giftiger Chemikalien quer durch Amerika. Ein wagemutiger Lokführer versucht ihn zu stoppen.
Wir können ihn nicht so einfach einfangen. Wenn er entgleist, entgleisen wir auch.
Darauf kommt es nicht an.
Denzel Washington ist hier mit ganzem Körpereinsatz dabei, läuft selbst bei 80 Stundenkilometer über die Waggons und klettert von einem Wagen zum anderen. Doch die Hauptrolle spielt tatsächlich der Zug, wie Regisseur Tony Scott betont.
Wir haben den Zug das Beast getauft. Er ist quasi die dritte Figur im Film und das Beast ist ausgebrochen.
Der berühmteste Filmzug ist vielleicht Agatha Christies Orient Express.
Es hat etwas an sich, so ein Durcheinander von Fremden. Tagelang zusammengepfercht, nur um von einem Ort zum anderen zu gelangen und sich nie mehr wiederzusehen.
Vielfach verfilmt, zuletzt 2017 von Kenneth Branagh, geht hier Hercule Poirot seinem detektivischen Geschäft nach. Da klingt ein französischer Film so wunderbar harmlos. In Patrice Chéreaus Wer mich liebt, nimmt den Zug, fahren Freunde und Verwandte auf Befehl eines Verstorbenen mit dem Zug zu einer Beerdigung. Wie Waggons hängen die Schicksale aneinander.
Mein Name ist Emeric Jean-Baptiste, geboren am 2. April 1926 in Limoges. Vater Fabrikant, Mutter Fabrikantengattin.
Zwei Filme seien noch erwähnt, ohne die ein Blick auf die Filmzüge nicht auskommt. Da ist einmal Der Weichensteller, das bildgewaltige, wortkarge Meisterwerk des niederländischen Filmemachers Jos Stelling und natürlich Hugo Cabret, der faszinierende 3D-Film von Martin Scorsese, der fast ausschließlich im Pariser Bahnhof Montparnasse spielt, exakt dort, wo 1895 eine Lokomotive durch die Bahnhofshalle raste.
Ein Happy End. Gibt es nur in den Filmen.
Hugo Cabret feiert die Eisenbahn und das Kino in einzigartiger Weise.
Und noch ein kurzer Nachtrag. Die Verfilmung des Kinderbuchs Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, die läuft seit heute in unseren Kinos.
Und wie sollen wir ihn nennen?
Ich würde ihn Jim nennen.
Lummerland ist vielleicht klein, aber es hat dieselben Probleme wie überall sonst. Wir müssen Emma abschaffen.
Niemals! Wir fahren weg.
Und ich komme mit!
Das könnte gefährlich werden.
Das macht nichts. Ich pass schon auf dich auf.
Das jetzt verfilmte Kinderbuch von Michael Ende erschien 1960. Und da waren Sie, Hagen von Ortloff, gerade 11 Jahre alt, wussten aber schon lange vor Michael Ende, Lokomotiven gilt Ihre Leidenschaft. Guten Abend.
Guten Abend.
Wann hatten Sie denn Ihre erste Modelleisenbahn?
Ach, die erste Modelleisenbahn, die bekam ich 1954. Das war ein Kreis und eine Lok und vier Wagen. Und das war sowas wie die Initialzündung für mich, was die kleine Eisenbahn angeht. Der Fan der großen Eisenbahn bin ich schon viel früher. Also ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen in Dresden, wo ein privates Verkehrsmittel, also sprich Auto, utopisch war. Also ich bin immer gefahren mit meiner Oma, mit der Straßenbahn, mit dem Zug, auch mit dem Dampfschiff. Und da sind wir natürlich oft zu Verwandten gefahren, oder nicht oft, aber relativ regelmäßig. Und da bin ich natürlich mit dem Zug gefahren mit meiner Oma. Und die Züge damals, frühe 50er Jahre, wurden alle noch von Dampflokomotiven gezogen. Und da war ganz eindeutig mein Berufswunsch, ich will Lokführer werden.
Aber in die Lok vorne sind Sie nie reingekommen, oder jedenfalls damals nicht als kleiner Junge.
Und ich habe mich als kleiner Junge natürlich auch so ein bisschen gefürchtet noch, oder so Ehrfurcht war da, wenn du als kleiner Kerl vor dieser riesengroßen, dampfenden, zischenden Lokomotive stehst. Aber fasziniert war ich. Und diese Faszination, die hat sich damals in meinen Körper hineinbegeben wie ein Virus, und die ist heute noch drin.
Sie sind dann Journalist geworden und haben unter anderem, ich glaube, es war 1991, die Sendereihe Eisenbahnromantik im SWR mitentwickelt. Aber da war es doch erstmal nochmal so, Eisenbahnfilme waren ein Pausenfüller, oder?
Ja, die ganze Geschichte hat sich so entwickelt. Ich bin 77 zum Süddeutschen Rundfunk gekommen damals und habe meinen ersten Eisenbahnfilm in Anführungszeichen, es war ein Modellbahnfilmchen, 1:30 lang, 78 für die Sendung Durchblick gemacht. Und dann war ich in der Abendschau viele Jahre und habe da das Thema Eisenbahn behandelt. Das heißt also, entweder politisch oder wirtschaftlich oder was weiß ich, wie man die Eisenbahn halt schön ins Bild setzt als Ferientipp oder so. Und 91 oder 90 gab es bei uns im Sender so einen Aufruf im Weihnachtsprogramm, wer hat Filme, die man da senden kann. Und da habe ich einige vorgeschlagen, weil ich hatte zu der Zeit, glaube ich, schon, was weiß ich, 40 oder 50 Eisenbahnfilme in unterschiedlichen Längen gemacht. Und die Kollegin damals sagte, sie haben da schöne Filme vorgeschlagen, aber wir haben die Zeit nicht. Und da habe ich gesagt, diese Filme kann man kürzen. Und da wurde die Kollegin hellhörig und sagte, ja, wie kürzen? Er sagt, die kann man auf jede beliebige Länge bringen. Und da sagte sie, ja, von Ortloff, das ist großartig, Sie hören von mir. Und am 7. April 91 kam die erste Sendung Eisenbahnromantik, ein Pausenfüller, 25 Minuten lang. Und im Laufe des ersten Jahres gab es dann noch 10 weitere Sendungen. Und schon damals war klar, die Einschaltquote dieses Pausenfüllers war besser, die Zahlen waren höher als die Zahlen des davor und danach folgenden Programmes. Und so wurden wir dann binnen 2 oder 2,5 Jahren ein Vollprogramm mit einer Länge von 30 Minuten. Und heute liegen wir bei Folge 930, glaube ich.
Wahnsinn. Haben Sie auch mal was gemacht über Zugverspätungen? Kommt er gar nicht? Das hat ja mit Eisenbahnromantik nicht so viel zu tun.
Naja, wir haben uns in den ersten Jahren, weil wir kein Budget hatten, haben wir uns aus dem Archiv bedient. Und da gab es einen Film, ich glaube von 64. Da wurde im Stuttgarter Bahnhof gemessen, die Pünktlichkeit der Züge zwischen 14 und 16 Uhr, glaube ich. Und da hat sich herausgestellt, dass die Pünktlichkeit damals sehr hoch war. Also es gab da, glaube ich, 2 Züge, die mehr als 5 Minuten Verspätung hatten. Alle anderen waren drunter und waren pünktlicher. Wir in Eisenbahnromantik haben wir natürlich auch politische Themen, aber in erster Linie natürlich romantische. Es geht um den Zug, es geht um das Reisen, es geht um die Landschaft, es geht um Menschen, die mit dem Thema Eisenbahn zu tun haben. Und mir ist es eigentlich am liebsten, wenn ich alles ein bisschen unter einen Hut bringe, um dem Zuschauer dann bei der Hand zu nehmen und ihm einfach interessante, unterhaltsame Informationen zukommen zu lassen, um ihm diese halbe Stunde zu versüßen, zu verschönen, weil unser Thema ist einfach etwas, was die ganze Familie anschauen kann und was den Zuschauer einfach in eine angenehme Welt versetzt und er sich hinterher nach 30 Minuten einfach beklagt, schade, dass die Sendung schon vorbei ist, es war so schön.
Und saßen Sie schon mal im neuen superschnellen ICE zwischen Berlin und München?
Ja, und der war sogar pünktlich.
Da hatten Sie aber Glück und Sie haben offensichtlich die Panne nicht miterlebt bei der Jungfernfahrt.
Nee, bei der Jungfernfahrt, ich bin ja nicht mehr bei Eisenbahnromantik, ich bin ja unterdessen im Ruhestand. Und die Anfangsschwierigkeiten habe ich sehr wohl mitbekommen, aber es ist wohl unterdessen so, dass diese Verbindung eine richtige Erfolgsgeschichte wird. Die Pünktlichkeit hat sehr angezogen, die Züge sind unglaublich ausgelastet. Man kommt, glaube ich, auf 1 Million oder über 1 Million Fahrgäste im Jahr, wenn man das hochrechnet. Also das ist eine gute Verbindung und ich hoffe, dass das der Bahn wieder ein paar positive Schlagzeilen bringt. Sie hätte es verdient.
Hagen von Ortloff, besten Dank. Die Jungfernfahrt jedenfalls hat ja keine positiven Schlagzeilen gebracht. Die Kanzlerin und 150 Gäste saßen drin und hatten, 130 Minuten Verspätung. Das war zwar keine Tour in ein neues Kapitel der Weltgeschichte auf Schienen, aber eine Fahrt in die Wirklichkeit. Also das war es schon, wie Anna Dangel kurz rekapituliert.
Es sollte eine Prestigefahrt werden. Die Deutsche Bahn wollte endlich mal glänzen und zur Abwechslung für Freude anstatt für Ärger sorgen. Also keine Verspätungen, außerplanmäßigen Halte, technischen Störungen oder komplette Fahrtausfälle. Anlass dafür bot die Eröffnung der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen München und Berlin am 9. Dezember 2017. Nach 26 Jahren Bauzeit, 10 Milliarden Euro Kosten und 22 neu gebauten Tunneln sollte die Fahrzeit zwischen Berlin und München nur noch 4 Stunden dauern, statt wie bisher 6. Zu diesem feierlichen Ereignis kam sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel und hielt eine Lobrede.
Hieß es heute ein guter Tag für die Menschen, die diese Strecke nutzen werden, für die Möglichkeit, Güter zu transportieren, als Pilotprojekt für neue Technologien, siehe Digitalisierung, und auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Deshalb Gratulation an alle, aber vor allen Dingen an die, die die Brücken gebaut haben, die die Tunnel gebaut haben, die die Schienen verlegt haben.
Lächelnde Münder und zufriedene Gesichter noch am Freitagnachmittag. Denn 2 der neuen ICE-Sprinter trafen pünktlich in Berlin ein. Die Kanzlerin ließ es sich nicht nehmen und signierte einen der beiden Züge. Doch die Freude währte nicht lange, denn schon auf der Rückfahrt von Berlin nach München fanden sich die Deutsche Bahn und rund 180 Ehrengäste auf altbekanntem Terrain wieder. Anlass: ein außerplanmäßiger Halt irgendwo vor Bamberg. Gegen 22 Uhr twitterte eine Reisende:
Eine Störung im Zugbeeinflussungssystem. Wir sitzen im Tunnel fest, irgendwo auf der neuen ICE-Strecke München-Berlin.
Halle, Erfurt und Nürnberg. Das sollten laut Plan die einzigen Zwischenbahnhöfe auf der Schnellstrecke zwischen München und Berlin sein. Doch zum Plan gesellte sich die Realität. Und der ICE hielt mehrmals außerplanmäßig auf der Fahrt nach München. So oft und lange, dass er am Ende mit mehr als 120 Minuten Verspätung in München eintraf. Geplante Ankunft 23.15 Uhr, tatsächliche Ankunft 1.25 Uhr. Die Verspätung mit Ehrengästen an Bord blieb nicht die einzige. Auch am ersten regulären Betriebstag trafen die Fahrgäste mit fast 3-stündiger Verspätung in Berlin ein. Und eine Woche später räumte der Bahnvorstand ein, die Deutsche Bahn habe vor der Inbetriebnahme ihrer Hochgeschwindigkeitsstrecke von Berlin nach München eine ganze Baureihe ihrer ICE-Züge nicht ausreichend getestet.
Und wie wird das wohl künftig sein, wenn es wieder heißt, der Zug kütt? Steigen wir in Züge ein, die überhaupt keinen Lokführer mehr haben? Professor Thorsten Dellmann, ehemaliger Leiter des Aachener Instituts für Schienenfahrzeuge und Fördertechnik, sagen Sie es uns.
Also sehr wahrscheinlich ja. Auf längere Sicht gesehen ja. Denn die Bahn ist ja schon zum Teil automatisiert. Und wenn man mal ganz vorne im ICE gesessen hat, dann sieht man, dass der Lokführer eigentlich so richtig gar nicht mehr was macht. Eigentlich braucht man ihn dann gar nicht mehr, weil die Züge zum Beispiel über ein, das nennt man Linienleitersystem, automatisch geführt werden. Das heißt also, die Leitstelle weiß, wo die Züge sind. Die Züge wissen, wo der andere Zug ist. Und dann kann man automatisch fahren. So, und das kann man weiter ausbauen. Und da wird es in Zukunft auch noch ein, ich sag mal, europäisches System geben, das funkgestützt ist, heißt ETCS. Und dann, sag ich mal, kann man das auf lange Sicht, sag ich mal, auch auf andere Strecken dann ausweiten.
Und werden die Züge der Zukunft schneller sein? Wird am Tempo der Fortschritt gemessen?
Also das Tempo ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eigentlich, dass die Züge möglichst reibungslos zum Beispiel in die Bahnhöfe fahren können. Und wenn man schneller fährt, dann kostet das eigentlich nur, ich sag mal, viel Energie und bringt ein paar Minuten. Also das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass man die Zugfolge erhöht und das kann man machen durch Automation.
Die Zugfolge erhöhen, wie haben wir uns das vorzustellen?
Das muss man sich so vorstellen. Das Führungssystem bei der Eisenbahn ist heute mit Signalen. So, das sind also so eine Art Ampeln, die an der Strecke aufgestellt sind. Und man teilt die Strecke in Blöcke auf, sogenannte Blockabschnitte. So, und in einem Blockabschnitt kann immer nur ein Zug sein. Und die Ampel steuert jetzt, wenn der nächste Zug reinkommen darf, erst dann lässt er das zu, wenn am anderen Ende ein Zug rausgefahren ist. Und das heißt also, dazwischen sind immer Lücken und diese Lücken sind durch den Blockabstand bestimmt. Das sind, wenn es gut geht, sag ich mal 1000 Meter, meistens ist es mehr. Und dadurch entstehen natürlich, sag ich mal, große Lücken zwischen den Fahrzeugen. Und das kann man abstellen, indem man dann diese Blockabschnitte variabel macht. Das kann man zwar die Signale nicht verschieben am Gleis, aber man kann das elektronisch machen, indem man dem Lokführer ein Signal auf das Pult spielt. So, und dann kann man diese Blockabschnitte ändern, und zwar in Abhängigkeit der Geschwindigkeit. Und im schlimmsten Falle können die sozusagen Nase an Nase fahren. Das nennt man dann auf relativen Bremsabstand fahren. Das sieht so ähnlich aus wie auf der Autobahn. Dann fahren die alle hinterher und dann hat man natürlich die Kapazität enorm erhöht.
Lücken schließen, das haben wir verstanden, aber natürlich auch spannend ist, entwickeln die Ingenieure neue Materialien, also um beispielsweise das Gewicht eines Zugs zu reduzieren?
Ja, also Gewicht spielt immer eine Rolle. Gewicht spart Energie. So, nun ist das aber bei der Bahn nicht ganz so kritisch wie beim Auto. Also wenn Sie zum Beispiel ein Elektroauto nehmen, so, dann kann man nur eine sehr begrenzte Energie mitnehmen. Das ist eben durch die Kapazität der Batterie begrenzt. Das ist bei der Bahn nicht so. Die kann die Energie immer oben aus dem Fahrrad ziehen. Und sie kann auch, wenn sie zum Beispiel bremst, Energie zurückspeisen. Und da spielt jetzt das Gewicht nicht ganz so eine große Rolle. Allerdings, Gewicht sparen ist immer gut. Also, aber das ist nicht so kritisch wie beim Auto.
Auf den Straßen, Sie haben gerade Auto erwähnt, auf den Straßen fahren ja schon Hybridautos. Wird es solche Züge dann auch geben?
Also es ist ja so, dass nicht alles elektrifiziert ist bei der Bahn. Es gibt also Streckenabschnitte, die haben eben keinen Fahrdraht. Und jetzt muss man sich überlegen, wie werden die bedient? So, die werden heute mit Dieselzügen bedient. So, und wenn jetzt so ein Zug, eine längere Strecke fährt, dann sind ja eben Streckenabschnitte mit Fahrdraht und Streckenabschnitte ohne Fahrdraht. Das heißt also, man fährt heute, da wo man dann teilweise auch ein Fahrdraht hat, mit Diesel unterm Fahrdraht. Das ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man Hybridzüge baut, die eine Batteriekapazität an Bord haben. Und damit kann man dann diese Streckenabschnitte ohne Fahrdraht elektrisch überbrücken. Und wenn er dann wieder unter ein Fahrdraht kommt, dann kann man automatisch die Batterie auch wieder auftanken. Also man kann während des Fahrens tanken. Das kann das Auto nicht. Also das ist ein Vorteil bei der Bahn, und das nenne ich jetzt mal Hybridfahrzeuge, obwohl, sag ich mal, im Grunde genommen rein elektrische Fahrzeuge sind, die dann aber auch nicht elektrifizierte Streckenabschnitte überbrücken können. Das kann ich mir sehr wohl vorstellen.
Der Zug der Zukunft, mit welchem Strom fährt er denn?
Also wenn alles gut geht, dann fährt er mit ökologischem Strom, der aus Wind, Sonne und sonst welchen erneuerbaren Energien gespeist wird. Und dann haben wir natürlich ein, sagen wir mal, sehr umweltfreundliches Verkehrsmittel. Es ist heute schon, dass die Bahn also einen großen Teil ihrer Energieversorgung aus erneuerbaren Energien also deckt.
Aber die Zukunft hängt natürlich auch davon ab, wie bauen wir das Streckennetz aus?
Ja, das ist richtig. Das Streckennetz, da müssen wir was dran machen. Wir müssen auch neue Strecken bauen, aber das kann man nur begrenzt machen. Also man kann nicht überall neue Gleise bauen, da werden viele Bürger sagen, nee, das finden wir nicht so gut. Man kann die Dichte auf den vorhandenen Strecken erhöhen, das hatte ich eben schon erwähnt, indem man einfach neue Leitsysteme einsetzt, zum Beispiel ETCS, das ist also heißt European Train Control System. Das ist eben ein elektronisches Leitsystem. Und wenn man das auch noch satellitengestützt macht, wir haben also zum Beispiel Galileo, jetzt ausreichend Satelliten im Orbit, sodass wir da also ein besseres System als die Amerikaner, also das GPS-System haben. Und damit kann man die Zugdichte erhöhen. Und damit erreicht man genau das, was man will. Man kann also mehr Kapazität, mehr Züge fahren lassen, ohne dass man jetzt mehr Gleise baut.
Aber die Pünktlichkeit der Züge in der Zukunft, die hängt doch nicht von ambitionierter Zugtechnik ab, oder?
Jein. Also die Pünktlichkeit der Züge hängt davon ab, wie gut wir die Automation vorantreiben. Also das ist ein hochkomplexes System. Also man kann sich vorstellen, wenn also ein Zug irgendwelche Probleme hat, die Tür klemmt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den folgenden Zug und das wiederum auf den anderen nachfolgenden Zug. Also das ist wie so eine Kettenreaktion. Das ist schwer zu überblicken. Das macht man heute teilweise, machen das Menschen, aber da sind die, ich sag mal, der Überblick ist begrenzt. So, und wenn man da komplexe Computersysteme einsetzt, dann kann man das optimieren, dass man den Schaden also minimiert, also dass man minimale Verspätungszeiten dabei dann generieren kann. Und das kriegt man nur mit Automation, mit Digitalisierung hin. Und man muss wissen, wo die Züge sind. Und dazu hilft uns das Satellitennavigationssystem. Und das alles zusammen würde die Pünktlichkeit deutlich erhöhen.
Professor Thorsten Dellmann, ehemaliger Leiter des Aachener Instituts für Schienenfahrzeuge und Fördertechnik. Besten Dank. Und damit ist unsere Reise mit dem Zug durch die Weltgeschichte zu Ende. Wir steigen jetzt aus. Claudia Sauter, Angela Fitsch, Anna Korwes, Oliver Glab und Burkhard Schmidt, wir Heizer und Lokführer, wir wünschen Ihnen schöne Ostern. Tschüss.